Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Anke Schäfer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Manchen gelingt es ja, diesen Lockdown als ganz konstruktive und kreative Zeit zu nutzen. Das gelingt zum Beispiel dem Theaterautoren David Gieselmann. Der hat eine Geschichte entworfen über eine verschwundene Popsängerin und da kann man einzelne Sequenzen auf Vimeo jetzt gucken. Wir leben in der Situation der Pandemie. Manche sind zu Hause, fühlen sich da irgendwie eingesperrt. Andere finden das eigentlich als Situation ganz interessant, werden ganz kreativ. Und zu diesen gehört der Theaterautor David Gieselmann. Kurz nachdem der Lockdown begonnen hat, hat er angefangen, sein Stück Hanna Silber zu entwickeln und hat da Schauspielerinnen und Schauspieler gebeten, kurze Monologe aufzuzeichnen mit dem Laptop oder mit dem Smartphone, ihm das dann zu schicken, und zwar über ein Thema. Über das Thema des Verschwindens von Hanna Silber. Und so entstand eine in viele Mosaiksteine zerteilte Geschichte eines verschwundenen Popstars. Und diese Mosaiksteine kann man in jeder beliebigen Reihenfolge sich angucken auf Vimeo. Wer hat da was eingesandt? Wissenschaftler, Popjournalisten, Songwriter und auch Konkurrentinnen und Konkurrenten. Herr Gieselmann ist uns zugeschaltet. Hallo David Gieselmann.
Hallo David Gieselmann.
Hallo und schönen guten Tag aus Hamburg.
Haben Sie ganz schnell gemerkt, ganz schnell dass diese Corona-Situation für Sie eine Chance ist?
Ja, ich habe schon gemerkt, dass es auch eine Chance in sich birgt. Und zwar deswegen, weil ich eben die Schauspieler, mit denen ich gerne mal wieder zu tun haben würde oder zu tun haben möchte, mit denen ich noch nicht zu tun hatte, einfach bekommen kann. Schlicht und ergreifend deswegen, weil alle Zeit hatten. Und ich habe für dieses Projekt eigentlich so gut wie keine Absage bekommen.
Alle waren glücklich, was beitragen zu dürfen.
Bitte?
Alle waren glücklich, etwas beitragen zu dürfen.
Ja, genau. Und das war sehr schön, die Situation. Ich glaube, ich habe insgesamt 40 Leute gefragt und hatte, glaube ich, nur 2 Absagen. Und die auch mit gutem Grund.
Aha. Es geht in diesem Videotheaterstück um die Suche nach Hanna Silber, diesem verschollenen Popstar. Der mit der Band Bilderbuch und Lena Meyer-Landrut zusammengearbeitet hat, aber irgendwie auch in die Fänge der AfD und womöglich, wir wissen es nicht genau, in einer Sekte gelandet ist, in die Fänge der AfD geraten ist. Wer genau ist diese Frau?
Also diese Frau ist eine Sängerin und Popsängerin, die in Kiel angefangen hat mit Punkmusik. Und dann so ein bisschen in die Hamburger Schule reingeraten wurde oder zu ihr gezählt wurde, von Kiel nach Hamburg gezogen ist und dann einen Major-Plattendeal in Berlin bekommen hat. Und diese Platten, die sie dort dann gemacht hat, waren urplötzlich Schlager. Damit hat sie natürlich viele Fans vergrault, aber auch mehr dazu gewonnen. Und dieser Schlager ist dann mit einer kleinen EP, also mit 4 Liedern, ein wenig von der AfD zurecht vereinnahmt worden, weil dort so ganz bestimmte Themen, die auch mit dem großen Austausch zu tun haben und konnektiert werden konnten, ausgenutzt wurden. Und diese Vita dieser Sängerin habe ich zuerst geschrieben. Das war das Erste, was ich gemacht habe, weil ich dachte, ich brauche eine Kompetenz über diese Person und über ihr bisheriges Leben.
Und jetzt besteht Hanna Silber aus einzelnen Monologen, also das Stück, die Ihnen die Schauspieler aufgezeichnet haben. Wir hören mal einen Ausschnitt.
Hanna Silber ist immer größer geworden. Sie hat ihre Persönlichkeit expandiert und stetig entgrenzt. Und an dem Punkt der maximalen Sichtbarkeit, als sie gleichzeitig merkte, den amerikanischen Markt wird sie nicht knacken, da hat sie sich in völliger Hilflosigkeit der AfD um den Hals geworfen. Hat zum Glück sofort gemerkt, dass das Bullshit ist. Danach hat sie diese Duette gemacht, die eine Suche in der deutschen Sprache jenseits von Nationalismen sind, mit zumindest 2 Bands, Tokotronik und Bilderbuch, deren Kunstsprachlichkeit evident ist. Aus all dem lässt sich eines ableiten. Sie ist nicht sehr weit weg.
Wer spricht da und was hat das genau mit Hanna Silber zu tun?
Also das ist ein ganz schönes Beispiel, glaube ich, das ausgewählt wurde, weil hier spricht ein Journalist, Fritz Kroburg habe ich ihn genannt, der ein Sonderheft des Specs zu verantworten hat über die Figur und Sängerin Hanna Silber, der aber auch später noch in diesem Text, den wir gerade gehört haben, andeuten wird, sie auch durchaus enger privat gekannt zu haben. Und da trifft sich also sozusagen, treffen sich 2 Ebenen, die ich versucht habe, in dem Stück anzulegen, die berufliche sozusagen und die private. Und eigentlich kann man es so ein bisschen einteilen. Es gibt Leute, die behaupten, sie privat zu kennen. Es gibt Leute, die im Beruf mit ihr zu tun hatten. Und der ist nun beides und sagt aber auch, wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, sie weiter zu suchen, denn die weiß genau, wo sie ist.
Aber Sie haben praktisch den Menschen, an die Sie Ihre Anfragen gerichtet haben, schon gesagt, worum es geht und in welche Richtung Sie ungefähr Ihre Beiträge anlegen sollen.
Nein, nein, noch viel mehr darüber hinaus. Ich habe das schon alles geschrieben. Also das sind geschriebene Texte, die nicht die Leuten, den Schauspielerinnen und Schauspielern sozusagen auf den Leib oder in die Quarantäne reingeschrieben habe. Das heißt, ich habe versucht, anhand dieser Vita, die ich wie gesagt geschrieben habe, Figuren zu finden, die auf die Leute, mit denen ich gerne zu tun haben würde, für dieses Projekt passen würde. Und dann habe ich denen Texte geschrieben, Monologe. Es gibt ein paar wenige Zweierszenen. Monologe, die eben irgendeinen Ausschnitt erzählen über das Leben der Hanna Silber. Und diese Schauspielerinnen und Schauspieler haben diese Texte bekommen und dann in Eigenregie aufgenommen.
Und es geht ja im Stück auch um Pop, also um Songtexte, um Fans, Musikjournalisten. Und das haben Sie auch in der Vergangenheit in Ihrer Arbeit immer mal wieder getan, dass Sie ja, und Sie bloggen auch über Musik, also das ist Ihr Thema. War es ein großer Spaß, diese Popwelt aufs Korn zu nehmen?
Ja, das war natürlich ein großer Spaß, allein schon deswegen, weil ich zum Beispiel ein Duett behaupte von Hanna Silber und eben Bilderbuch und habe dann auch tatsächlich dieses Duett geschrieben, weil ich dachte, es wäre nicht schlecht, wenn ich da einen Text hätte. Und der kommt auch in einigen, drei oder vier dieser Monologe drin vor. Und ein Textexegetiker will auch darin rauslesen, wo sie aufgrund dieses Textes andeutet zu sein. Und nee, das war ein Riesenspaß, so ein bisschen auch mit den Ebenen zu spielen. Es könnte sie wirklich gegeben haben und so Realität und Fiktion miteinander zu vermischen. Das hat in der Tat großen Spaß gemacht, ja.
Werden wir denn am Schluss erfahren, wo Hanna Silber abgeblieben ist?
Ja, also ich werde natürlich nicht verraten, wo sie genau momentan ist, aber sie wird, so viel kann ich verraten, wieder auftauchen. Das ist dann sozusagen ein lineares Element in dieser Geschichte. Es wird aber erst so in 2-3 Wochen sein.
Sie haben ja hier ganz frei, ohne Budget gearbeitet. Würden Sie sagen, das war hier okay, aber eigentlich wünsche ich mir, dass die Krisenkunst bitte besser gefördert wird?
Ja, natürlich wünsche ich mir das. Ich denke schon, dass dieses in irgendeiner Form eine Arbeitsweise repräsentiert, die vielleicht ganz gut funktioniert in diesen Zeiten. Und vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, mal darüber nachzudenken, wie man sowas in Strukturen gießen oder vielleicht sogar finanzieren könnte. Denn wir wissen ja alle nicht, wie es in den Theatern weitergeht. Und es kann ja gut sein, dass wir noch über längere Zeit mit ähnlichen Medien zu tun haben werden, wenn wir über Theater sprechen.
Das kann in der Tat sein. David Gieselmann, Theaterautor, dessen Projekt Hanna Silber auf Vimeo zu sehen ist. Herr Gieselmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank.
8. Mai 2020. Wir denken an das Kriegsende vor 75 Jahren. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist auch ein Thema verbunden, das in Deutschland lange verdrängt worden ist. Die Massenvergewaltigung nämlich von Frauen und Mädchen, vor allem durch russische Soldaten. Wie viele Opfer das waren, ist nicht belegt, denn die meisten Frauen haben geschwiegen über diese erlittene sexuelle Gewalt. Sie wurden auch stigmatisiert. Niemand wollte ihre Geschichte hören. Schätzungen schwanken zwischen einer halben und 2 Millionen. Und dazu kamen wohl Hunderttausende, die im Süden und Westen Deutschlands von amerikanischen, von französischen oder britischen Soldaten vergewaltigt wurden. Jetzt gibt es Überlegungen, einen Erinnerungsort für diese Opfer zu schaffen. Christiane Habermals berichtet für uns.
Die Vergewaltigung von Mädchen und Frauen war ein Massenphänomen des Kriegsendes, mit dem die Opfer in den Nachkriegsgesellschaften in Ost und West meist alleine blieben. Vielfach wollten noch nicht einmal die eigenen Mütter hören, was ihren Töchtern widerfahren war.
Das Leid der Frauen ist nicht gesehen worden, nicht anerkannt worden. Und ganz im Gegenteil sind sie eben von ihrer eigenen Gesellschaft ausgegrenzt worden. Und es gab für sie nie einen Platz im kollektiven Gedächtnis.
Erklärt die Gynäkologin Monika Hauser, Gründerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale. Das soll sich nun ändern. 75 Jahre nach Kriegsende fordert die Organisation einen nationalen Gedenkort in Deutschland für im Krieg vergewaltigte Frauen. Einen Erinnerungsort, so Hauser.
Von dem aus auch eine ganz klare offizielle politische Anerkennung dieser Gewalt geht. Das ist bis jetzt noch nie offiziell erfolgt. Und die Frauen haben ihr Schicksal gemeistert und haben Deutschland mit aufgebaut. Und das ist etwas, was unbedingt auch der Heilung der ganzen Gesellschaft zuträglich ist, wenn das endlich anerkannt und gewürdigt werden.
Ein solcher Erinnerungsort könnte möglicherweise bald in Köln entstehen. Denn Oberbürgermeisterin Henriette Reker unterstützt das Vorhaben. Über ein Konzept wird derzeit diskutiert. Mit einem öffentlichen Gedenkort können wir dazu beitragen, einen Heilungsprozess in Gang zu setzen, für die betroffenen Frauen, aber auch für uns als Gesellschaft, erklärte die parteilose Politikerin. Doch an wen genau soll erinnert werden? Nur an das Leid der deutschen Opfer oder an das der Millionen Frauen aus allen Nationen, die auf den verschiedenen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs, im Holocaust oder in der deutschen Besatzungszeit auch von deutschen Wehrmachtssoldaten vergewaltigt wurden? Geht es nach der Frauenrechtsorganisation Medica Mundiale, soll in Köln aller Frauen gedacht werden, die damals und seitdem in Kriegen Opfer sexueller Gewalt wurden. Seit dem Bosnienkrieg 1993 setzt sich die Organisation weltweit in Kriegsgebieten für gewaltigte Frauen und Mädchen ein, mit medizinischer, psychosozialer und rechtlicher Unterstützung. Vor 12 Jahren wurde sie für ihr Engagement mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Immer wieder macht die Organisation darauf aufmerksam, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen bis heute Bestandteil nahezu jeder kriegerischen Auseinandersetzung ist. Doch erst im Jahr 2008 wurde Vergewaltigung von den Vereinten Nationen überhaupt als Kriegsverbrechen anerkannt. Oft wird sie gezielt als Waffe eingesetzt, um die Gegner zu demütigen und psychisch zu zersetzen. Mit fatalen Folgen für die betroffenen Frauen, ihr soziales Umfeld und die ganze Gesellschaft. Viele der im Zweiten Weltkrieg vergewaltigten Frauen hätten noch 75 Jahre später Ängste und Panikattacken, die gerade in Pflegeheimen, in denen die Frauen von fremden Menschen gewaschen oder gepflegt werden, wieder aufbrechen, erklärt die Soziologin Karin Griese, Leiterin des Bereichs Psychotraumatologie bei Medica Mundiale. Die Pflegekräfte und Ärzte in Deutschland seien darauf oft nicht vorbereitet.
Und die Frauen werden dann als dement eingestuft, wenn sie sich ungewöhnlich verhalten. Dabei ist es oft zurückzuführen auf die traumatischen Erfahrungen, die sie gemacht haben.
Wo Gewalterfahrungen tabuisiert werden, leben sie in der Gesellschaft fort, prägen und belasten zwischenmenschliche Beziehungen über Generationen. Nicht selten werden sie als transgenerationales Trauma an die Nachfahren weitergegeben, erläutert Karin Griese. Selbst Schuldgefühle, Wut und Ängste können übertragen werden, ohne dass je über das Erlebte gesprochen worden sei.
Manchmal treten dann bei Kindern Albträume auf oder bei den heute erwachsenen Kindern, die gar nichts mit eigenen Erfahrungen zu tun haben, die aber nochmal belastende Erfahrungen von der Eltern- oder Großelterngeneration darstellen. Das heißt, auch bei den Nachfahren sind diese Themen immer noch präsent.
Auch 75 Jahre nach Kriegsende ist die Massenvergewaltigung von Frauen und Mädchen nicht Geschichte. Ein öffentlicher Erinnerungsort an das millionenfache Leid könnte für die Opfer am Ende ihres Lebens vielleicht endlich eine Leerstelle schließen und helfen, ein gesellschaftliches Trauma zu überwinden.
Und in Köln könnte dieser Gedenkort für die vergewaltigten Frauen von damals also entstehen. Christiane Habermals für Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Kinos in Nordrhein-Westfalen brauchen auch bei baldiger Wiedereröffnung am 30. Mai weiterhin staatliche Unterstützung. Schutz- und Hygienepläne wegen der Corona-Pandemie würden zu einer lediglich 30-prozentigen Auslastung der Lichtspielhäuser führen, sagte Petra Rockenfeller, Vorstandsmitglied der AG Kinogilde im Deutschlandfunk Kultur.
Wir werden diese Regelung, wie sie jetzt da ist, pandemiemäßig, werden wir nicht durchhalten können, geschweige davon ein Jahr oder wann endlich der Impfstoff da ist. Das heißt, im Prinzip brauchen wir eine kontinuierliche Förderung, sonst können wir Kino so nicht aufrechterhalten.
Internationale Filme, die Geld in die Kinokassen bringen könnten, werden laut Petra Rockenfeller bei den unterschiedlichen Öffnungsszenarien der Länder voraussichtlich nicht an den Start gehen. Italiens Museen sollen ab dem 18. Mai unter Auflagen wieder öffnen. Dies sehen Expertenvorschläge vor, über die italienische Medien berichten. Online zu kaufende Eintrittskarten und Schutzmasken würden vorgeschrieben. Außerdem sollten sich Besucher in einer Art Einbahnstraßensystem durch die Ausstellungen bewegen. Die Wissenschaftlich-Technische Kommission schlägt vor, zunächst nur kleinere Museen zu öffnen. Entscheiden muss darüber die Regierung in Rom. Von einer solchen Regelung wären auch die vatikanischen Museen betroffen, über die allerdings der Vatikanstaat entscheidet. Dieser hat sich bisher an den entsprechenden Maßnahmen der Regierung Italiens orientiert. Das Berliner Theatertreffen überlegt, auch bei einer analogen, also normalen Durchführung im kommenden Jahr das Streaming von Inszenierungen anzubieten. Theatererlebnisse würden so einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Wegen der Corona-Beschränkungen findet das Theatertreffen erstmals online statt. Morgen geht es zu Ende. Bisher seien die aufgezeichneten Inszenierungen 6.000 bis 36.000 Mal angeschaut worden. Besonders viele Abrufe hatte etwa Hamlet mit Sandra Hüller. Man habe gelernt, welche ungeahnten Möglichkeiten die Verbindung von Theater und Digitalem bereithalte, so Büdenhölzer. Der Berliner Jugendforscher Klaus Hurrellmann fordert, deutlich mehr Geld in Bildung zu investieren, um die Folgen der Corona-Krise für Kinder und Jugendliche abzufedern. Während die Wirtschaft viele Milliarden Euro für Hilfsprogramme erhalte, bekämen die Schulen viel zu wenig, sagte Hurrellmann dem evangelischen Pressedienst. Da werde mit zweierlei Elle gemessen. Die Soforthilfe von 500 Millionen Euro, die die Bundesregierung für die Förderung von Online-Lehrangeboten und Homeschooling bereitstellen will, reicht nicht aus. Das sei ein Klacks im Vergleich zu dem, was für die Wirtschaft getan werde, kritisierte Hurrellmann, der an der Hertie School of Governance in Berlin lehrt.
Der Attentäter von Halle und auch der von Christchurch, die hatten jeweils einen Helm auf und darauf war eine Kamera und da haben sie das, was sie taten, live gestreamt, fast so wie in einem Game, in einem Online-Game. Rechter Terrorismus wirklich wie aus einem YouTube-Channel, wie ein Computerspiel, und diese Sache hat danach einen Namen bekommen. Man sprach von der Gamification des Terrors, also der Gamifizierung. Ein Sammelband nimmt dieses Phänomen jetzt der Verwicklung von Online-Games und rechtem Terror genauer in den Blick. Herausgegeben hat diesen Sammelband Andreas Splitt und auch Jean-Philippe Beck. Und Philipp Schnee hat ihn für uns gelesen. Philipp Schnee ist jetzt hier zu mir ins Studio gekommen. Der rechte Ego-Shooter, ein Gamer als Terrorist, radikalisiert in den Spieler-Communities. Herr Schnee, ist das der neueste Typus des Rechtsterroristen? Wie nähert sich dieser Sammelband diesem Typus?
Ja, also das ist sozusagen der neue Typ oder vielleicht auch, wenn man möchte, sozusagen derjenige, der sozusagen auch gerne so ein bisschen der gehypte Typ. Es gibt natürlich auch noch andere. Aber wenn wir uns nochmal genau angucken, wie der Band auf diesen Typus eingeht, zunächst geht es mal vor allem um Beschreibung. Also was diesen Terror, es werden all diese Zutaten beschrieben, was diesen Terror eben zu einem gamifizierten Terror, wenn man das so nennen möchte, also einen, der sehr stark von der Spielekultur geprägt ist, macht. Und das sind ja eben vor allem sehr viele, ja, wenn man so will, popkulturelle Verweise, also populärkulturelle Verweise. Man könnte, wenn man zugespitzt, sogar von einem popkulturellen Terror vielleicht auch sprechen. Da ist zum Beispiel, wie Sie schon angesprochen haben, der Livestream per Helmkamera, dann die Inszenierung wie in einem Let's Play, also in diesem YouTube-Genre, wo man eben Spieler beim Spielen von Computerspielen zuschauen kann. So ähnlich waren diese Terrorakte ja inszeniert. In den Texten des Attentäters von Halle, da gab es ja auch Achievements, die formuliert wurden, also Spieleziele, die es zu erfüllen gibt. Dann hantierte er mit natürlich allen möglichen Codes und Bildern und Begriffen, die man so kennt aus den ganzen Foren und auch aus den Online-Foren und aus diesen ganzen Imageboards. Und mit all diesem hantiert er eben. Und das wird da relativ ganz gut beschrieben. Und es werden vor allem auch die Verbindungen zu den frühen Attentätern aufgezeigt. Natürlich zu dem Täter in Christchurch, das liegt sehr, sehr nahe. Aber man geht auch noch weiter zurück und allen voran dann zu Anders Breivik, also diesem Attentäter in Norwegen 2011. Da kommt man nicht sofort drauf, aber dann doch relativ schnell, wenn man sich angeguckt hat, was er macht. Weil auch er plante eigentlich schon, hat ja nicht geklappt, aber seine Tat per Kamera aufzunehmen. Und auch er hatte Musik auf den Kopfhörern und er hat, man weiß nicht, was man von dieser Aussage halten soll oder nicht, aber er hat zumindest angegeben, dass er seine Tat mit dem Ego-Shoot-Klassiker Call of Duty geübt haben soll. Also auch er war dann irgendwie schon so ein Typus, das im ja, des Rechtsterrorismus aus dem Netz, wenn man so möchte.
Also ich verstehe, in diesem Sammelband sind die Dinge nochmal beschrieben. Das sind ja offensichtlich sehr faktische, sehr journalistische Schilderungen. Aber geht der Sammelband auch darüber hinaus? Gibt es Analysen?
Ja, gibt es auch. Das sind auch meiner Meinung nach die etwas stärkeren Texte. Zum Beispiel schreibt Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung über die Radikalisierung im Netz. Und da stellt sie gleich klar, ein Medium ist nur ein Medium. Also die Radikalisierungswege sind relativ komplex. Das heißt, natürlich spielt die Gameskultur, diese Online-Welten, spielen die eine Rolle, aber eben nur eine. Um jemanden zum Täter zu machen, braucht es natürlich noch viel, viel mehr. Da könnte man jetzt einige Beispiele noch aufzählen, einige Dimensionen. Sie spricht unter anderem von einer politischen Dimension, die es unbedingt auch braucht und betont da, dass es eigentlich im Nahumfeld, in der Familie oder auch im etwas erweiterten Umfeld doch auch bei den Tätern meistens Leute gibt, die, ja, wenn auch vielleicht nur latent, aber trotzdem rassistische, rechtsextremistische Einstellungen haben. Und das also das Ganze auch was mit der Gesellschaft da draußen zu tun hat. Das muss auch immer wieder betont werden. Man kann das nicht alles auf diese irgendwie, wie das dann von vielen Leuten, die sich nicht so auskennen, eben sagen, diese komische, unverständlichen Online-Welten oder diese gefährlichen Spiele, alles in Anführungszeichen, jetzt schieben. Und trotzdem betont sie natürlich auch, dass diese neuen Technologien es leichter gemacht haben, Anschluss an solche Ideologien zu finden. Und deshalb findet sie es vor allem auch sehr wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, mit viel Sachkenntnis, dass man eben diese Sprache spricht, die in diesen Foren gesprochen werden, dass man die Codes kennt, die Bilder kennt, den beißenden Zynismus, die Ironie, die dann aber eben auch sehr schnell umschlagen kann und gefährlich werden kann. Und das betont sie sehr, sehr stark.
Aber ich nehme an, es geht nicht nur um die Personen, also die rechten Gamer selbst, sondern wahrscheinlich auch um die Spiele und den möglichen Anteil an der Radikalisierung.
Ja, es gibt zumindest einen Text in diesem Band und das ist ja vielleicht immer so auch der strittigste Punkt. Also hat das nur was mit den Spielkulturen zu tun oder hat das auch mit den Spielen selbst etwas zu tun? Und in diesem Text wird zumindest gesagt, natürlich hat das viel mit diesen auch antisemitischen, sexistischen, rassistischen Stimmungen in den Foren, die es dort gibt, in bestimmten Ecken zu tun. Aber man müsste auch über die Ästhetik der virtuellen Morde sprechen. Und das tut dieser Band dann und sagt, es gibt natürlich auf der einen Seite immer dann die pauschale Verurteilung. Das sind Killerspiele, sind sehr, sehr gefährlich. Soweit, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann aus der Gaming-Welt, die das immer sehr stark sofort verteidigen, dass das sei alles ein bloßes Spiel, das sei nur Kunst. Und hier wird jetzt erstmal beschrieben und versucht zu gucken, was heißt das eigentlich, töten im Spiel. Und es wird einfach konstatiert, niemand lernt Schießen am Bildschirm, sondern man lernt dort sozusagen per Maus oder per Controller mit einem Bild zu interagieren. Das ist etwas anderes. Das ist erstmal eine spieltechnische Funktion, wie eine Figur rauswerfen beim Mensch ärgere dich nicht. Trotzdem lässt dann dieser Autor die Spiele auch nicht so einfach davonkommen, beschreibt auch, wie diese Narrative, diese Erzählung, die auch häufig dystopischen Atmosphären dort drin natürlich zu gefährlichen Entwicklungen führen können, auch manche Leute zu gewissen Punkten bringen können. Und was vor allem erwähnt wird, was ich ganz interessant finde, dass dieses Changieren zwischen Ironie und dann aber auch zynischem, ja, Menschenverachtung, dass das nicht erst mit 4chan und 8chan, also diesen Imageboards, beginnt, sondern auch schon beginnt in frühen Computerspielen. Also dass man da wirklich auch schauen muss, dass da wirklich auch eine Verantwortung bei den Spielen liegt, bei den Spielern in der Spielekultur und man das nicht immer so einfach abschieben kann. Wir meinen sie eigentlich nicht so, das ist nur Ironie.
Mhm. Fazit, also ich meine, es gibt ja eine ganze Reihe von Sammelbänden derzeit, wo verschiedene Autoren eben gebeten werden, zu einem Thema was zu schreiben, das boomt. Wie funktioniert es hier insgesamt?
Ich würde sagen, es funktioniert ganz gut. Der Vorteil ist, dieser Band hätte nicht rauskommen können, wenn er nur von einer Autorin geschrieben werde, so schnell. Er ist ein halbes Jahr nach dem Attentat erschienen. Das funktioniert nur als Sammelband. Das ist der große Vorteil. Natürlich gibt es auch Nachteile davon, dass das dann nicht so gut durchkomponiert ist und es auch immer wieder Wiederholungen gibt. Also alles in allem würde ich schon sagen, dass es einen guten Überblick gibt, wenn man wissen möchte, was hat eigentlich sozusagen diese Art von Rechtsterrorismus jetzt mit diesen ganzen Online-Kulturen, mit der Spielewelt und so weiter zu tun.
Und er hat also folgenden Titel, dieser Sammelband: Rechte Ego-Shooter von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat. Und Philipp Schnee hat ihn für uns rezensiert. Danke dafür. Wir werfen einen Blick in ein Festival in Köln. Da startet nämlich heute das Sommerblut-Festival. Und das wird trotz Corona stattfinden, hat speziell für diesen Anlass mit den Künstlerinnen virtuelle Formen entwickelt. Also Audio-Walks, multimediale Hörspiele oder Installationen. Und eines dieser für die Pandemie neu konzipierten Projekte ist das Damengedeck. Eine Theaterproduktion, die in einer Zoom-Konferenz mit der Seniorenresidenz am Dom stattfindet. Mirjam Baumert hat eine Probe besucht und sich mit den künstlerischen Leiterinnen getroffen.
Stellprobe in der Kölner Seniorenresidenz am Dom. Die Bühne, das ist Ethel Schmidt-Wickings Wohnung im Wohnheim.
Oder?
Nach vorne?
Ja, so. Also quasi, nee, nicht zu ihnen ran, sondern dass sie weiter weg. Ja.
Die 85-jährige Frau sitzt vor einem Tisch und blickt in die Kamera ihres Laptops. Sie schiebt das Gerät vor und zurück.
Das Bild so, wenn ich so sitze mit dem Bild dahinter, sieht ja auch ganz gut aus.
Ne? Nee, das sieht total gut aus. Ich frage mich, ob man das nicht, ich meine, das können Sie jetzt selbst.
Die Regisseurin Ruby Beermann trägt Headset und dirigiert Ethel Schmidt-Wicking im Videochatroom. Dabei sitzt sie in Hamburg vor ihrem eigenen Computer.
Ihn nicht weit wegschieben, dann kann ich nicht an meinen Rollator ran.
Ja, nee.
Seit Anfang Januar proben die Regisseurinnen Ruby Beermann und Liliane Koch das Stück Damengedeck. Ursprünglich wollten sie die Seniorenresidenz zur Spielstätte machen und dort einen performativen Rundgang mit älteren Frauen, den Damen, entwickeln. Biografisches Theater mit authentischen Spielerinnen. Eingebettet in einen Dialog mit zwei Zeitreisenden aus dem Jahr 2340. Doch seit dem 13. März hängt am Eingang der Residenz ein Schild mit der Aufschrift Besuchsverbot.
Man hätte auch einfach ein Streaming machen können, wo man vorher was aufzeichnet, was sich das Publikum dann anschauen kann. Aber das kam halt für uns überhaupt nicht in Frage. Ja, dass das Publikum in einem Raum mit den Damen und die so spürt auf eine Art, war für uns total oder ist für uns total wichtig.
Den geteilten Raum verkörpert der Videochat Zoom. Den brauchen sie auch dringend, denn ihre Stückkonzeption baut auf Begegnungen. Die Bewohnerinnen der Residenz erzählen aus ihrer Biografie. Forscherinnen aus der Zukunft, dargestellt von zwei Schauspielerinnen, wollen das Wissen der Damen speichern. Das Publikum kann mit eigenen Fragen dabei am Erkenntnisprozess teilnehmen. Das sieht dann aber erstmal wie eine ganz normale Zoom-Konferenz aus. Ethel Schmidt-Wickings Kopf vor einer Lilie im Bilderrahmen, am Bildrand viele kleine Köpfe in Kacheln. Ist das Theater?
Nach wie vor kann man bei den Damen nur eingeschränkt szenische Vorgänge inszenieren. Wie macht man das, dass man nicht nur Talking Heads vor sich hat die ganze Zeit? Wie inszeniert man Übergänge in einer Zoom-Konferenz? Wie macht man das Bild interessanter? Also das ist irgendwie eine ganz große Baustelle.
Liliane Koch fehlen manchmal die kreativen Ausdrucksmittel. Während sie schon Regie führt, ist sie eigentlich noch dabei, die Stilmittel zu ergründen.
Ich sitze bisher und dann stehe ich auf. Muss ich aber weiter zurückgehen, damit ich ganz drin bin.
Immer mit dabei Herr Marauen. Der Bewohnerbetreuer ist zum Beleuchter und Bühnentechniker avanciert. Dass sich ein Angestellter einer Seniorenresidenz inmitten der Corona-Krise und allgemeinem Pflegenotstand um die Ausleuchtung einer Videokonferenz kümmern kann, das ist der Luxus der Edelresidenz am Kölner Dom. Aber trotz aller Mühen des Herrn Marauen wirkt der Veranstaltungssaal durch die Laptop-Kamera immer noch wenig kulissenhaft.
Ja, da ist nicht mehr so viel, da geht es direkt runter.
Was für uns schon auch mega der Joker ist, sind die Schauspielerinnen, weil die schon auch an einem Ort zusammen proben können.
Hallo, Frau Schmidt-Wicking. So schön, Sie jetzt hier zu sehen.
Die beiden Zukunftsforscherinnen, Elektri und Pirana, bespielen einen Theaterraum. Von dort aus hacken sie sich unter üppig bestickten Masken in die Zoom-Konferenz ein. Als Ausgleich zur Statik der Videokonferenz zünden sie ein wahres Feuerwerk an theatralen Mitteln. Es ist ein Guckkasten auf eine überbordende Theaterbühne.
Nebelmaschine.
Auffällige Kostüme tragen.
Buntes Licht.
Und dass die auch mit dieser Kameraperspektive spielen.
Damit diese Mittel auch zu den ZuschauerInnen durchdringen, verschränken die Internet-Theater-Pionierinnen online mit offline. Mit der Post schicken sie allen ein Damengedeck, ein Sekt, eine Praline und eine gehäkelte Vulva im Stil der Zukunftskostüme. Ruby Beermann und Liliane Koch werden nicht müde. Zwischen all den noch unverbundenen Bauteilen entdecken sie verborgenes Theaterpotenzial.
Wenn so langsam die einzelnen ZuschauerInnen bei Zoom reinpurzeln, wie so durch so einen Zeittunnel, ah, hallo, und dann sind die auch erstmal nicht auf Stumm. Das finde ich ist irgendwie ein total interessanter Moment, weil das genau für mich so eine Gemeinschaft darstellt, wie im Theater.
Mirjam Baumert hat also berichtet über dieses Projekt vom Sommerblut-Festival. Sommerblut.de ist die Webseite und wenn Sie es nachhören wollen, dann gerne bei der DLF-Audiothek.